Meine Oma hat immer gesagt, wenn Dinge zu... Sie hat einen ganz starken rumänischen Akzent, also hat sie so gesagt. Wenn es zu glatt geht im Leben, wird man stumpf. Und insofern bitte ganz scharf bleiben und ja, weitermachen und weiter lachen. Es gibt so viele lustige Dinge und über alles kann man eigentlich lachen, auch wenn es traurig ist. Und wenn ich traurig bin, dann gucke ich mir Life of Brian an.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Folge 114, der wahrscheinlich letzten Folge in diesem Jahr. Und ihr hört es ein Stück weit an meiner Stimme. Wir haben dieses Jahr so viel gesendet wie nie zuvor, so viel gesprochen wie nie zuvor, knapp 40 Folgen. Und sind wahnsinnig stolz darauf und haben auch damit zahlreiche neue Hörer und Hörerinnen dazu gewonnen. An der Stelle ganz, ganz großen Dank an euch da draußen fürs Hören, fürs Teilen und auch ganz, ganz großen Dank an unseren Hauptsponsor Miles & More. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Für unsere letzte Folge in diesem Jahr haben wir die Komikerin Lucy Pohl getroffen. Man muss sagen, wieder getroffen. Wir haben sie 2022 schon interviewt und damals sind wir nur mit der Hälfte der Fragen durchgekommen, weil sie uns echt zwischendurch ziemlich zum Lachen gebracht hat. Und Grund genug für uns, sie nochmal zu sprechen und vor allem eine Frage zu klären. Worüber können wir in diesen Tagen eigentlich noch lachen? Und das ist eine Frage, die ist in 2024 echt zu kurz gekommen. Lucy gibt uns hierbei ziemlich viel Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass ihr reinhört, dass ihr Spaß habt bei der Folge, dass ihr Freude habt und ich würde mich wahnsinnig freuen, auch wenn wir uns in 2025 weiterhören. Wir haben viel vor, wir haben bereits tolle Gäste in den Büchern und ja, lasst es euch gut gehen, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und wir freuen uns auf euch in 2025. Bis dann, ciao.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, der großartigen Lucy Pohl. Willkommen zurück, Lucy.
Danke, vielen Dank.
Katalina, du hast jetzt mit Lucy zum ersten Mal das Vergnügen, ne?
Ja, kann ja schlecht Welcome Back sagen, weil ich war beim letzten Mal weder Teil der Unterhaltung noch Teil von Wunderbar Together, glaube ich. Also
du warst noch gar nicht geboren, oh mein Gott.
So ungefähr noch gar nicht geboren, ja.
Such a greenhorn.
Das ist auch schon 2,5 Jahre her, also.
Damals haben wir mit dir gepodcastet, Lucy, und du warst in so einem schönen... In so einem, weißt du, mit so kalifornisch, da waren so Kakteen und die Sonne schien und du warst in so einem Haus und du hast gesagt, ich gehe jetzt gleich drehen in L.A. und wir waren so, wow. Und dann warst du aber wirklich auch weg. Du hast dann so gesagt, Leute, ich muss jetzt wirklich los. Und dann haben wir gesagt, okay, das lassen wir nur unter der Voraussetzung gelten, dass du zurückkommst. Und schlanke 2,5 Jahre später haben wir das tatsächlich hingekriegt, weil wir uns gerade beim auf dem Weihnachtsmarkt über den Weg gelaufen sind und ich gesagt habe, Lucy, jetzt habe ich dich in der Ecke, jetzt hast du keine Chance mehr, hier ist der Glühwein, wann podcasten wir?
Genau.
Ganz kurz, wo war der Weihnachtsmarkt? Was ist da passiert? Was gibt's für Weihnachtsmärkte? Hallo?
Ja, das ist eine gute Frage. Nee, es gibt nämlich überhaupt keine Weihnachtsmärkte. Das war an einem total geilen Ort, The Society of Illustrators. Mhm. Und The Society of Illustrators ist ein ganz besonderer Ort, den ich nicht kannte, bevor Felix das Wunderbar Together Essen oder Meetup gemacht hat in New York vor einem Jahr, glaube ich, war das? Ne?
Und da war die jetzige Chefin des Society of Illustrators, war da, die auch Deutsche ist, die bereits auch dem Podcast, die bereits auch schon zugesagt hat, Arabelle. Und Arabelle hat natürlich in guter, anständiger deutscher Tradition, hat sie in ihre Society of Illustrators so einen Weihnachtsmarkt reingebaut. Also Katharina, das ist die Society of Illustrators, das ist ein altes Kutscherhaus auf der Upper East Side von Manhattan, das einem sehr wohlhabenden Mann gehört hat, einst für sein Personal. Und es hat drei Stockwerke und ist ganz alt und die Dielen quietschen und es gibt hohe schöne Fenster. Und da hängen, das ganze Haus hängt voller berühmter und nicht so berühmter, wunderschöner Illustrationen. Und Arabelle sagt immer, die Geister sind noch in diesem Haus von allen Menschen, die da die 100 Jahre gelebt haben. Und sie hat jetzt die Aufgabe, neue Geister da reinzuholen. Mhm. Und sie hat eine Bar ganz oben. Und das ganze Haus hat sie voller Weihnachtsstände gepackt. Das war echt cool.
Von so local, jungen local Künstlern, die, also Illustrators und ja, Künstler, die Sachen, schöne Sachen machen. Pottery war da viel, ne? Viel so
T-Shirts.
Schüsseln und Teller, T-Shirts,
ja, so
total lustige Sachen.
Künstler auch.
Bücher, ein paar Bücher.
Und so. Dann genau. Gab es Glühwein aus Nürnberg. Da bin ich natürlich sehr aufgeregt.
Genau.
Oh, wow.
Und der Glühwein aus Nürnberg, den Katharina, das musst du dir vorstellen, der hatten den extra importiert. Also ich war wirklich, und dann ist noch was Crazyes passiert auf dem Weihnachtsmarkt. Plötzlich steht ein junger Mann vor mir, der mir irgendwie bekannt vorkommt und sagt, ja, servus, ich bin der Philipp, ich war schon im Podcast.
Grubi!
Da hab ich den angeschaut und dachte, so willst du mich vereinbaren? Und plötzlich wird mir klar, es ist nicht nur irgendjemand, es ist der beste Eishockey-Torwart der Vereinigten Staaten, Philipp Grubauer, der ausgerechnet an diesem Abend aus Seattle angereist war.
Und weißt du was? Die haben am nächsten Tag gewonnen.
Die haben gewonnen.
Gegen die Rangers.
Machst du
ja,
da?
Ja, ich habe extra nachgeguckt. Nein, aber er hat gesagt, ja, wir sind so schlecht im Moment. Und am nächsten Tag bin ich an irgendeinem Fernseher vorbeigelaufen, in einer Bar oder in einem Fenster irgendwo und dachte so, ah, das Rangers-Spiel von dem bayerischen fucking Torwart, den ich gestern kennengelernt habe, der eine Dude-Ranch in Montana haben will, wenn er in Rente geht.
Exciting News. Update zu unserem Podcast, Katharina. Ja. Der macht jetzt ernst. Der will wirklich eine Cowboy-Ranch aufmachen.
Oh, ein Traum. Ein Traum.
Ja. Also, falls ihr zuhört da draußen, ihr fragt euch, what the F? Schaut mal Philipp Grubauer auf Instagram, weil er gibt jetzt auch die ersten Hints. Auf seinem Feed siehst du ihn mit Cowboy-Hut, mit Pferd, mit Lasso. Sein WhatsApp-Bild, auf seinem WhatsApp-Bild ist er schon ein kompletter Cowboy. Und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis wir den ersten bayerischen Cowboy in, ich schätze mal Montana, Colorado besuchen können für den Podcast. Aber nochmal zurück zu Lucy's Point. Das ist alles nur passiert wegen Wunderbar Together. Ja, möchtest du es schon nochmal festhalten, Katharina? Nur weil es diesen Podcast gibt,
dass sie
haben
gewonnen
wir uns getroffen.
Haben gegen die Rangers,
nur deswegen haben sie gewonnen. Nur deswegen haben wir heute Lucy zu Gast. Und deswegen nur deswegen gab es Glühwein für alle.
Sorry, die Sirenen kann leider keine Soundbooth ausblocken.
Ja, es sind meine. Es sind natürlich. I take credit. I take full credit.
Ach, sind deine. Okay.
Ist auch nicht das erste Mal.
Ich habe einen Freund in Deutschland, immer wenn ich mit ihm telefoniere, wenn ich auf der Straße bin und die Sirenen losgehen, sagt er, ach komm, hör auf, das spielst du doch ab, du bist doch gar nicht in New York.
Ich wurde auch schon verdächtigt. Ich wurde auch schon verdächtigt, genau. Weil das so Klischee ist, dass die da durchfahren. Ob ich da irgend so einen Knopf habe, wo ich dann, wenn ich genervt bin, irgendwie kurz so eine Sirene durchfahre, genau. Sorry, hab dich nicht gehört. Aber es ist it's all real und irgendwie gibt es gibt auch einen gewissen Vibe. Wir streiten uns ja oft, sollen Menschen, die bei uns zu Gast sind, im Studio sitzen oder nehmen wir sie auch, wenn sie gerade on the road sind? Du sitzt jetzt in deinem eigenen Tonstudio, Lucy, was du dir zu Hause gebaut hast. Das ist natürlich Luxus für uns. Ja, das haben wir nie normalerweise. Du hast ein super Mikrofon, du hast so schalldichte, schwarze Eierkartonwände um dich rum, du hast Kopfhörer auf, ich meine, das ist alles Wahnsinn. Aber oft haben wir halt Menschen, die sitzen in ihrem Büro oder im Großraum irgendwo am Busbahnhof so ungefähr und halten sich so das Mikrofon hin, was man sie nachher noch versteht. Aber Katharina und ich haben natürlich überlegt, Lucy, worüber reden wir mit jemandem, der so lustig ist wie du, der so viele Menschen zum Lachen bringt und sich so viel traut. Und wir haben wie immer ein paar Fragen für dich auch vorbereitet, aber so ein bisschen die Headline, unsere Headline war, ist es eigentlich überhaupt okay, über irgendwas zu lachen dieser Tage? Weil es gibt so viele Leute, die sagen, alles ist scheiße.
Das ist, I'm sorry, ich muss leider sagen, aber das ist, also auch, finde ich, also eine sehr deutsche Frage.
Das kann schon sein.
That's wunderbar together for you in a nutshell.
Ja, wirklich. Nein, weil ich finde ja so interessant, dass in Deutschland ist immer noch, also viel mehr als hier, und das ist ja auch verständlich, weil hier Stand-up-Comedy besonders kommt ja aus den USA, mehr oder weniger. Also so, wie wir es kennen, diese Form von Stand-up-Comedy. Und ich glaube, in Deutschland ist immer noch viel mehr so eine Teilung zwischen, was ernst ist, ist ernst und ist nicht lustig. Und mein Lieblingszitat von Peter Ustinov ist ja, Humor is just a funnier way of being serious. Ich finde, darf man über irgendwas lachen? Ich finde, man muss über alles lachen. Ja. Ich glaube, in Deutschland wird halt Lachen als, also über etwas Lachen ist, wird als was Negatives gesehen. Ne? Und ich bin ja deutsch, aber ich bin auch jüdisch. Und in der jüdischen Kultur, also jetzt, das hat nichts mit der Religion zu tun, das hat, oder vielleicht doch, ich bin nicht religiös aufgewachsen, aber in der jüdischen Kultur ist Humor sehr wichtig und ist immer noch ein Coping-Mechanism gewesen, um mit sich mit dem Trauma auseinanderzusetzen. Und weil Lachen ja auch Menschen zusammenbringt. Also wenn man zusammen lacht, wenn man in einem Raum sitzt und alle lachen, dann hat man ein Gefühl auch von Gemeinschaft und Zusammenkommen. Und insofern für Comedians ist es klar, Comedians können über alles lachen und wenn Comedians untereinander sind, dann sind sie auch ziemlich krass. Also da gibt es wirklich so überhaupt keine Limits.
Erzähl uns mehr bitte.
Und das ist...
Was heißt das?
Naja, also man macht sich halt übereinander lustig und oft auch über die Sachen, wo man weiß, das tut vielleicht ein bisschen weh, aber das ist natürlich unsere Art, um mit Dingen fertig zu werden. Und ja, also das war immer meine Art auf jeden Fall. Und das, glaube ich, ist so das, was Comedians auf jeden Fall verbindet und verbündet untereinander. Egal, was sie jetzt für einen Style von Comedy haben. Dass man so das Verständnis hat, ja, es gibt keine Tabus. Natürlich gibt es für manche Comedians, also für mich auf jeden Fall, so Regeln, also ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, don't punch down, also mach jetzt nicht jemand fertig. Natürlich geht es nicht darum, die Gefühle von jemand zu verletzen oder von Menschen zu verletzen oder von einer Gruppe zu verletzen. Dann gibt es natürlich so cheap Jokes. Klar, wenn man irgendwie vor einer Gruppe von Trump-Supporters steht und einen Witz über Schwule macht, weiß man, dass sie lachen. Aber das ist natürlich ein blöder, ekliger und ein Harm. Es gibt schon harmful material. Das gibt's schon, aber darf man über was lachen? Also dieser generelle Satz und diese generelle Frage. Ja, auf jeden Fall über alles. Ich habe meine erste Show hieß ja Hi Hitler. Und ging über meine Familie, über mein Upbringing. Und als ich
nochmal, auch für alle, die das zum ersten Mal hören, HI ist das erste Wort. Ja.
Genau, HI, hi Hitler. Und als ich klein war, immer wenn ich was über Hitler gehört habe, dachte ich, dass die Leute haben Hi Hitler gesagt. Ich dachte, das war ein Gruß. Und ich fand Hitler total faszinierend, als ich klein war. Und habe immer Hitler gemalt und dachte, er hält so ein Peace-Sign hoch und nicht das...
It's a Hippie-Version.
Und so, ja. Und ja, genau. Wie Karl Valentin gesagt hat, wenn der Hitler Kräuter gehießen hätte, hätten alle Heilkräuter gesagt.
Ach, Valentin. Ach, das ist aber schön. Jetzt hast du schon Valentin und Ustinov mit in den Podcast gebracht.
Genau, siehst du. Und dann war ich in Deutschland auf so einer kleinen Tournee mit Hi Hitler. Und habe so lauter Presse und Interviews gemacht und in einem Interview, weißt du, das war so eins, was man so ausfüllt und zurückschickt, stand die Frage, Frau Pohl, darf man über Hitler lachen? Und ich saß neben meinem Vater, Klaus Pohl, der Schriftsteller und Schauspieler und bla bla, immer sehr gut mit Worten. Und habe ich gesagt, oh Papa, was soll ich denn hier sagen? Darf man über Hitler lachen? Ich war total nervös sowieso, weil ich so dachte, oh Gott, jetzt sind alle total böse auf mich in Deutschland, weil ich mich über Hitler lustig mache. Und dann habe ich gesagt, guck mal, die fragen mich hier, Frau Pohl, darf man über Hitler lachen? Und mein Vater so total aus der Pistole geschossen. Er so, sag doch einfach, die Deutschen waren doch sowieso die Einzigen, die Hitler je ernst genommen haben.
Wow. Nice one. Hast du das dann hingeschrieben?
Ja, oder? Ja, das habe ich hingeschrieben.
Und wurde das gedruckt?
Ja. Veröffentlicht? Ja, also okay. Nach meinem Gedächtnis schon, ja. Genau, also insofern ist das meine sehr lange Antwort auf diese
kleine
Frage.
Darf man darüber lachen, würdest du sagen, ist eine Frage, die auf Englisch kaum übersetzbar ist oder die gar nicht gestellt wird?
Also ich wurde es noch nie in einem englischsprachigen Interview, wurde ich noch nie das gefragt und von Deutschen ganz oft, also eine Variation von der Frage.
Ja, Katharina, ich hatte natürlich sofort auch, jetzt wo Lucy uns das ein bisschen aufgefächert hat, diese Loriot-hafte Veräppelung des Deutschen vor Augen, der dann immer sagt, jetzt sind wir aber gemütlich. Und jetzt setzen wir uns alle an den Tisch und jetzt wird gefeiert. Und jetzt sind wir alle lustig zusammen. Und dass das so ein bisschen mitspielt, dass wir so Kategorien aufmachen und sagen, wir gliedern Dinge in Einheiten und wir machen eine Liste. Genau, und dann jetzt wird gelacht und danach bitte nicht mehr.
Jetzt ist gute Laune.
Und ich kann mich auch noch erinnern, in meiner eigenen oder in unserem Beruf, Katharina, als Journalistin, als die Marke und das Medium BuzzFeed hier um die Ecke kam. Also es war so vor 10 Jahren, so Web 2, Journalismus, Social Media, bla. Und BuzzFeed, der Gründer, hat gesagt, der wurde nämlich kritisiert dafür, dass er so totalen Quatsch, so totale Quatschartikel direkt auf seiner Startseite gepackt hat zwischen so harte News-Sachen. Und er wurde kritisiert dafür, weil man eben gesagt hat, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht da totalen Quatsch haben und irgendwelche Memes und dann darunter ist dann harte Politik. Und er hat das so verargumentiert, er hat gesagt, wenn du in eine Kneipe gehst und dich mit jemandem triffst, dann redest du doch auch nicht eine Stunde lang nur über ernste sozusagen Themen und lachst überhaupt nicht und dann machst du eine Pause, ja, oder triffst dich am nächsten Tag nochmal und dann kommen aber die Sachen dran, die irgendwie lustig sind. Sondern es geht die ganze Zeit kreuz und quer und wir wollen mit unserem Medium nachempfinden, wie eine echte Unterhaltung oder wie eigentlich unsere Wahrnehmung von Informationen passiert. Ich fand es damals sehr aufregend, weil das war tatsächlich auch ganz anders, als ich das gelernt hatte, auch im Journalismus. Entweder du bist ernst oder du darfst vielleicht mal irgendwie dich trauen, lustig zu sein. Aber auf gar keinen Fall beides zusammen.
Ja. Genau, ja, das ist in Deutschland auf jeden Fall diese Trennung ist noch da. Ich glaube, das wird jetzt, also das ändert sich, glaube ich, schon ein bisschen jetzt, dadurch, dass auch Stand-up-Comedy und Comedy generell so mehr in den Mainstream gekommen ist und in Deutschland ja jetzt auch mehr kommerzieller wird, habe ich das Gefühl, dass es jetzt mehr und mehr deutsche Stand-up-Comics gibt und mehr Comedy-Formate und so, oder dass sich das jetzt irgendwie ein bisschen ändert. Aber ja, genau, in Deutschland gibt es diese Trennung. Was ernst ist, ist ernst und darf nicht lustig sein. Also wenn es lustig ist, ist es nicht ernst.
Gibt es ja sogar beim öffentlichen Rundfunk, Katharina, E und U. Also sogar als Abteilung, also Ernstes und Unterhaltung.
Geil.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more. Ja, ich habe gerade schon gedacht, bei den Zeitungen, ich meine, da in der Zeitung, in einem Magazin ist man natürlich dann irgendwie nicht lustig, aber dafür hat man da die Service-Sachen, um so ein bisschen seichter zu machen. Ne? Also da hat man dann nichts, ne? So, wie mache ich einen ganz besonders guten Weihnachtsbraten oder sowas zwischen den ganz ernsten Nachrichten? Das ist vielleicht dann der German Way, da so ein bisschen lockerer zu werden zwischen den ganzen ernsthaften Nachrichten.
Also es stimmt ja auch nicht, dass Deutsche nicht lustig sind. Zum Beispiel die Titanic ist ja eine der lustigsten Dinge auf der Welt. Ich habe die ja jahrelang abonniert gehabt nach New York und habe mich immer so krass gefreut, jedes Mal, wenn ich die Titanic gekriegt habe. Oder auch deutsche Menschen sind ja, finde ich, sehr lustig, weil sie eben so ernst sind. Das ist ja auch sehr lustig. Aber ich glaube, es ist natürlich auch so, dass es in Deutschland diese Kultur von sich selber erzählen, über sich selber sprechen überhaupt. Reden wir nicht davon, sich auf eine Bühne zu stellen und über sich selber zu sprechen, über seine Familie zu sprechen, sich über sich lustig zu machen, ist nicht Teil der Kultur. Und das ist für die Leute irgendwie ein bisschen... Ja, die Leute sind ja sehr zurückhaltend und eher privat in Deutschland und deshalb ist das, glaube ich, sehr fremd für Deutsche. Ja, vielleicht ändert sich jetzt das jetzt. Aber das geilste Experiment für mich war, ich war irgendwie länger nicht mehr in Deutschland gewesen und habe total vergessen, dass man ja in Deutschland nicht Hallo, wie geht's sagt. Ne? Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Und ich habe ja keinen Akzent auf Deutsch, also nicht wirklich. Und ich kam so an in Berlin und bin in den Laden rein. Ich so, hallo, wie geht's? Und die haben mich angeguckt, als ob ich gesagt hätte irgendwie, hallo, ich habe deine Mutter erschossen. Also, you know what I mean? Die waren total so, ugh. Und ich so, was ist denn hier los? Und die hat gar nichts gesagt. Hat ja, so. Und dann bin ich im nächsten, dann war ich in einem Café mit einem Freund und die Kellnerin kam und sie so, und ich so, hallo, wie geht's? Und sie so, wie geht's? Wie soll's mir gehen? Wollen Sie was bestellen? Und ich so, ah ja, stimmt, die sagen ja hier nicht, hi, how are you? Ich habe das ja total vergessen. Weil hier, wenn jemand dich, wie geht's, fragt, dann antwortest du ja auch total ehrlich.
Aber sagt man nicht in den USA auch oft, also oft dieses, das, was einem am Ladeneingang so entgegengeworfen wird, so, hey, how are you? Sagt man doch einfach nur, good, how are you?
Ja,
oder?
Sag, how are
oder
you
sagt
back?
Man dann?
Ja. Du kannst ja auch how are you back sagen. Es ist keine echte Frage. Es ist keine Frage.
Ja, genau.
Es ist einfach nur, um so to politely enter a space, you know.
Ja, total. Ich kenne es nur noch aus meiner Zeit in Kansas vor sehr vielen Jahren, wo man dann irgendwie in so einen Laden gegangen ist, wahrscheinlich Abercrombie & Fitch, und irgendjemand sagt wirklich, desinteressierter könnte die Person nicht sein, sagt aber trotzdem, weil sie dazu verpflichtet ist, hey, how are you?
Aber es ist automatisch. Deshalb war es bei mir auch automatisch. Hi, how are you? Ja. How are you? How are you doing? Hey. Man sagt nicht good zurück. Und dann, genau, dann auf der ich habe auch einen Freund dann auf der Straße getroffen in Berlin. Ich so, na, wie geht's? Er so, oh Mann, mir geht's so schlecht. Ich bin deprimiert. Und ich so, oh mein Gott. Okay, ich wollte es eigentlich nicht wissen, aber...
Das finde ich eigentlich das Coolste.
Ich habe nur gesagt, wie geht's?
Wenn man dann hier da als Deutscher einfach gewissenhaft auf die Frage antwortet. Also, heute Morgen ist mir der Waschlappen vom Haken gefallen, dann bin ich in die Küche gegangen, irgendwie die Milch war leer, dann musste ich zum Bäcker, schlechte Laune, dann haben meine Kinder geweint und dann ist dein Gegenüber schon irgendwie 5 Kilometer weiter, weil es sich natürlich eigentlich um eine Grußformel handelt. Aber ich wollte noch den Gegenbeweis antreten zu deiner Geschichte aus Berlin. Ja. Ich aus dem Frankenlande komme, wo Menschen sehr mürrisch sein können, in der harten Schale steckt ein weicher Kern. Als ich vor Jahren, ist mir dieser Fehler auch mal, oder dieser sprachliche Mishap auch mal passiert, dass ich zur Bäckerin bei uns im Dorf gesagt habe, und, wie geht's? Und in dem Moment dachte ich, das ist die Bäckerin, Dude. Heute doch nur
die wird das nie vergessen. Du kannst
und plötzlich
nie wieder
guckt sie mich an, sagt so, ach ja, und wir haben zum allerersten Mal, würde ich vielleicht sagen, überhaupt, die kennt mich, seit ich wahrscheinlich auf der Welt bin, eine Unterhaltung geführt. Und ich dachte danach, wow, crazy shit, what just happened? Ich habe gerade irgendwie eine neue Bekanntschaft geschlossen mit jemandem, mit dem ich seit 30 plus Jahren, inzwischen 40 plus Jahren, eine Geschäftsbeziehung habe, nämlich die Bäckerin. Und jetzt bin ich dieses Jahr wieder zurückgekommen, vor ein paar Monaten, und ich habe das gleich wieder gemacht. Und ich hatte das Gefühl, sie hat es schon erwartet. Und wir haben wieder, es war so kurz vor Ladenschluss, wenn sie dann mal ein paar Minuten Zeit hat, total nett geplauscht. Ich habe Sachen über den Ort erfahren, weil sie weiß natürlich alles. Und ich dachte mir danach wieder, Mensch, man sollte das in Deutschland auch öfter machen. Man sollte fragen, wie geht's, wenn die Leute erstmal total irritiert sind und es wirklich, wirklich meinen. Ja.
Perfekt, ich finde auch, das ist ein Call to Action. Katharina. Alle, die hier zuhören, geht und sagt, wie geht's
Katharina,
zu allen Leuten.
Die in Berlin
in
lebt,
Ort.
Schüttelt nur den Kopf. Leute, ihr Romantiker da.
Keine Chance.
In New York.
Also ich muss nur kurz eine Lanze für Berlin brechen, weil also hier irgendwie in der Gegend gibt es schon irgendwie den Blumenhändler, der immer fragt, wie es geht und der uns auch immer...
Aber der ist Türke.
Nee, der, angeblich kommt er aus Sizilien, aber not sure.
Er ist kein Deutscher.
aber er ist Berliner, also insofern, das lasse ich mal durchgehen und... Also ich würde sagen, hier und da gibt es Ansätze, aber eigentlich habt ihr natürlich recht. Letztens stand ich irgendwie in der Schlange hinter jemandem und der hat sich darüber echauffiert, dass das Buch 2 Euro mehr gekostet hat, als irgendwie er dachte. Und dann hat der Verkäufer nur gefragt, ja, was jetzt? Wollen Sie es mitnehmen oder nicht?
Warte nur!
Oh Gott!
Ach, herrlich.
Und er... und er hat's gekauft. Ich fand's
jawohl, er hat's gekauft.
Ich glaube, ich hätte es auch gekauft.
Er wurde gezwungen in dem Moment. Ja, warte nur jetzt!
Ja.
Kaufst du oder? Ah, das ist in diesem Dialekt, das ist wirklich herrlich. Hast du eigentlich, hast du jemanden, Lucy, den du gerade sehr besonders lustig findest? Sei das vielleicht, weil du die Person aus der Ferne beobachtest über Instagram, vielleicht deutsches Stand-up oder auch von hier, wo du sagst, hört diesem Menschen mal zu, nicht weil er Präsident wird. Ich hatte jetzt eher an Leute gedacht, die, weiß ich nicht, die beruflich aufhören. Aber who knows, mach die Frage mal weiter auf, denn es gibt ja wirklich Leute, die Donald Trump lustig finden und die sagen, ach, weißt du, wenn du so den so triffst, so, der ist eigentlich ein ganz lustiger Kerl. Gibt's ja auch.
Ich finde Donald Trump nicht so lustig. Also ich finde ihn ridiculous, aber nicht lustig. Doch, es gibt so viele Comedians hier, die toll sind. Also zum Beispiel Pat Bircher ist ein ganz toller Comedian, der immer sehr eigene Perspektiven hat und super lustig ist. Der ist Kanadier. Der Vater war Österreicher und die Mutter ist Griechin von ihm. Der war auch schon auf meinem Podcast.
Kurze Shoutout. Immigrant Jam Podcast. Großartige Idee. Du lädst Comedians ein, die nicht, also zurück zum Blumenhändler, die nicht ursprünglich aus New York oder aus den USA kommen und unterhält sich mit denen über den
oder
Humor
in ihrer
Lebenswelt, in der sie aufgewachsen sind. Ich finde das so eine großartige Idee. Und musste ich jetzt gerade googeln. Also auf Deutsch würde man sagen, der Herr Burtscher. Burtscher. Der hat also noch einen, der hat noch einen Namen, der irgendwie klingt nach Zentraleuropa. Der Nachname.
Genau, Pat der Burtscher. Vater war Österreicher. Ja, okay. Sein Vater war Österreicher. Dann Josh Johnson ist great. Also ich finde auch Ronnie Chang, die ganze Gruppe von der Daily Show ist super. Die sind natürlich bekannter als Pat Bircher.
Ronnie Chang, ja auch Immigrant Comedian, oder?
Mhm, genau. Ronnie Chang kommt aus Singapur.
Singapur, okay.
Singapur.
Muss ich auch kurz googeln. Malaysian, Singapur. Wow, das ist ja auch spannend. Und sag mal, hast du aus deinem Immigrant Jam Podcast also jetzt für unseren Podcast, gibt's was du uns kurz rüberwerfen kannst? Hast du neulich eine Anekdote gehört oder ein Gespräch gehabt, was irgendwie bei dir hängen geblieben ist, wo du uns ein bisschen mitnehmen kannst in deinen Podcast? Das ist immer eine sehr schwierige Frage, aber vielleicht fällt dir ja spontan was ein.
Meinst du jetzt, wo ich euch einen Clip rüberschicken kann oder jetzt einfach was erzählen? Ach so, ja klar. Oh Gott, es gibt so viele, aber ich hatte jetzt... Die vorletzte Folge ist mit einem Typen, der heißt Murad Awade. Der ist der Präsident von der New York Immigration Coalition. Der ist kein Comedian, aber der ist Palestinian American, in Brooklyn aufgewachsen mit palästinensischen Eltern und hat irgendwie mit 9 angefangen mit Activism, weil er und seine Schwester hatten Asthma. Und er dachte, ja, es haben halt irgendwie alle Kinder haben Asthma. Und dann war er bei seinen Cousins und die hatten keine Asthma, die haben in einem anderen Stadtteil gelebt. Und dann haben sie rausbekommen, dass da so Umweltverschmutzung in der Area war, wo sie gelebt haben. Und haben sich an so eine Aktivistengruppe angeschlossen, er und seine Schwester, da war er 9. Und seitdem er 9 Jahre alt ist, ist er Aktivist, also Political Activist und leitet jetzt die New York Immigration Coalition. Und da er Trump im Januar wieder Präsident wird und wie ja alle auf der ganzen Welt leider wissen, den ganzen Immigrants droht, sie abzuschieben oder ihnen irgendwie ihre Arbeitserlaubnisse oder Aufenthaltserlaubnisse wegzunehmen, ist es natürlich jetzt keine so schöne Zeit für viele Immigrants. Ich glaube, alle Immigrants haben im Moment irgendwie Angst und wissen nicht, was passieren wird, also egal woher man kommt. Und das war ein sehr aufregendes Gespräch, nicht nur wegen seinem Background, aber auch, weil er natürlich diese ganzen Statistiken hat von wie viel, also how much do immigrants contribute, you know. Das sind irgendwie 3 Milliarden Dollar für New York alleine kommen von den Contributions von Immigrants hier. Und diese ganzen Fakten, die man irgendwie nicht so zu hören bekommt, und diese ganzen Stories, darüber haben wir geredet und wir haben darüber gesprochen, was man machen kann, also wie man sich vorbereiten kann, wie seine Organisation sich vorbereitet und was ihn dazu geführt hat, diesen Kampf zu führen und was ihn motiviert, weiterzumachen. Also besonders jetzt auch als Palästinenser im Moment mit all dem, was passiert und mit der Situation für Immigrants ist natürlich, ja. Also hat habe ich mich gefragt, wie motiviert so jemand sich jeden Tag irgendwie nicht total super zu verzweifeln.
Ich finde jetzt auch, die Stimmung im Podcast hat nochmal richtig Schwung genommen durch die Geschichte. Ich habe mal kurz den Sirenenknopf gedrückt, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt mit einer total coolen, lustigen Anekdote gerechnet. Totalen Downer von Lucy, ja.
Ja.
Totalen Downer. Und habe mich aber sehr erinnert gefühlt an meine letzte Woche, weil ich war letzte Woche beim Naturalization Interview, was der letzte Schritt ist vor der Staatsbürgerschaft, die dann ja per Eid abgelegt wird und dann kriegt man eine Urkunde und so weiter. Und ich habe, um diesen Prozess zu durchlaufen, natürlich anwaltliche Hilfe von einer kleinen Anwaltskanzlei hier in New York, die sich spezialisiert hat auf sehr komplizierte Fälle mit Immigrantinnen und Immigranten. Also Leute, die kein Englisch sprechen, die aus sehr schwierigen Ländern kommen, wo sie nicht einfach so hin zurückgehen können, so wie ich. Und ich bin so ein bisschen so ein Lackaffe für die. Also es gibt wirklich keinen langweiligeren Fall, den diese Kanzlei hat, als ich, weil ich halt einfach als Deutscher hier irgendwie jemanden geheiratet habe, der ein amerikanischer Sprache ist. Es ist wirklich sehr, 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 sehr langweilig. Aber ich habe dadurch die Chance gehabt, mit diesem Anwalt zu sprechen. Was der mir erzählt hat, ist, und das finde ich so krass, er hat gesagt, für viele Menschen, die keinen amerikanischen Pass haben und die ins Land einreisen oder hier Dinge machen wollen, deren Gedeih und Verderb hängt oft nicht an dem System oder daran, was jetzt der Präsident in dem Moment für eine Gesetzgebung erlässt, sondern sie hängt an einem individuellen Beamten oder an einer individuellen Beamtin, die in einer kleinen Booth sitzen, an irgendeinem Flughafen oder an irgendeinem Port of Entry und die in diesem kurzen Moment die Macht haben, zu sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Und mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Er hat mir dann auch noch erzählt, das ist das große Problem, was er jetzt hat. Und deswegen stehen seit der Wahl die Telefone nicht mehr still bei denen in der Kanzlei. Bereits jetzt, wo klar wird oder wo klar ist, wer der neue Präsident ist und was das bedeutet, wie du das gerade geschildert hast, ändern die Beamten an den Flughäfen und an anderen Grenzen ihr Verhalten. Und er hat gesagt, er hat das schon mal erlebt, als Trump zum ersten Mal Präsident wurde, war das auch so. Dann kam die Biden-Administration, das Verhalten hat sich natürlich auch da verändert. Und jetzt gibt es eine volle Kehrtwende und sie kriegen jetzt massenhaft Anrufe von Leuten, die an irgendwelchen Flughäfen stehen. Noch nicht mal irgendwie New York, weißt du, sondern halt Flugzeuge, die aus, weiß ich nicht, Mexiko nach Texas fliegen, ja. Und die dort stehen und plötzlich sagt der Beamte, I think we have a problem here. Obwohl sie nie eins hatten vorher. Und diese Willkür und diese Angst, die durch diese Willkür entsteht, spürt der jeden Tag, wenn er ans Telefon geht. Und die hat eins ausschließlich damit zu tun, wie diese Wahl ausgegangen ist und wie dann individuelle Menschen ihr Verhalten gegenüber Immigranten ändern. Und das hat mich schon, das hat mich schon sehr geschockt. Also, was mich auch geschockt hat, war, das habe ich zum allerersten Mal in meiner Neighborhood gesehen, waren Menschen mit roten Maga-Cappies. Ich lebe ja in so einer Art Seifenblase von Leuten, die, weiß ich nicht, liberal und Jewish und European-bound und sind und viel weißer als der Rest der Stadt. Und plötzlich siehst du da Leute, die da rumlaufen. Und ich muss schon sagen, als Deutscher ist mir da ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich mich irgendwie, weil ich mir so gedacht habe, wow, die trauen sich jetzt so. Die zeigen es jetzt ganz offen, was sie eigentlich denken.
Ich meine, so ist Immigrant Jam, also der Podcast war, ich mache auch eine Live-Show einmal im Monat mit Immigrant und First-Generation Immigrant Comedians und das kam vor dem Podcast und das ist aus der ersten Trump-Presidency sozusagen das Kind dieser Presidency, weil er, als er das erste Mal Präsident wurde, hatte ich meine Staatsbürgerschaft noch nicht. Und ich bin irgendwie am nächsten Tag, nachdem die Wahl war, aufgewacht und hatte so Angst. Und ich hatte zum ersten Mal, seitdem ich hier gelebt habe und aufgewachsen bin, Angst, dass ich nicht wusste, was passiert. Weil, also als er das erste Mal Präsident geworden ist, da haben sie ja gesagt, er schiebt alle ab und, you know, man wusste wirklich nicht, was passiert. Weiß man jetzt auch nicht, aber war noch ein bisschen anders letztes Mal. Und dann habe ich gedacht, ich will irgendwas machen, was einen Raum kreiert für, also einen positiven Raum kreiert für Immigrants. Und und dass auch diese Immigrant Narrative, die ja auch immer sehr ernst, also so in diesem ernsten Space gehalten wird, dass wir uns auch einen Space kreieren, wo wir lachen können und über unsere kulturellen Unterschiede und unsere verschiedenen Perspektiven und Akzente und so weiter und so fort lachen können und das feiern können. Und so ist Immigrant Jam geboren, die Live-Show, und dann kam der Podcast später.
Vielleicht das Beste, was aus der ersten Trump-Präsidentschaft
genau, wahrscheinlich. Ich glaube schon.
Wahrscheinlich das Beste.
Ja. Wow. Ja. Aber nee, also klar, das war jetzt nicht der lustigste Gast, den ich je hatte, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiger Gast, und ich war sehr stolz, dass er den Podcast gemacht hat, weil er natürlich mega busy ist und von allen Seiten,
Wahnsinn,
besonders im Moment, gefragt ist. Und ich fand es einfach auch sehr wichtig, weil ich hatte andere Podcasts und Interviews mit ihm gehört und ich wollte aber auch ein bisschen mehr über ihn erfahren und seine Story. Und ich bin immer fasziniert davon, warum, also wie das bei Immigrants, was ist die Motivation, Sachen zu machen, vor denen andere Angst haben oder sich ins kalte Wasser zu springen, und woher kommt das, dass man diesen Mut hat und diesen Drive hat, und das frage ich irgendwie immer alle meine Gäste so, where does that come from, where, you know, why are you like that?
Woher kommt es denn bei dir? Was würdest du denn auf die Frage antworten?
Ich wollte gerade sagen, die Frage müssen wir direkt zurückgeben.
Ja, ich denke schon, dass es auch irgendwas ist, was so ein bisschen im DNA ist. Also ich denke schon, dass das, also bei mir ist auf jeden Fall so dieses Staatenlose und diese Migration, die Migration steckt mir ganz tief in den Knochen. Also wenn man europäische jüdische Wurzeln hat, ist es ja also a given sozusagen. Ne? Und aber auch die Seite von meiner väterlicher Seite waren die auch Flüchtlinge aus Ostpreußen sozusagen, dann wurden die nach Bayern geschickt, und da war man ja mehr oder weniger auch ein Immigrant, wenn man aus dem Nordosten sozusagen kam nach Bayern, und so wurden sie auch behandelt und gesehen als Fremde, und also dieses Fremdsein und so und dann sich durchschlagen müssen, irgendwie steckt mir auf jeden Fall tief in den Knochen auf mütter- und väterlicher Seite. Und ich glaube, ja, dass wir umgezogen sind, als ich Kind war. Also ich war 8 Jahre alt und konnte kein Englisch und musste das lernen. Und das geht natürlich sehr schnell als Kind. Aber trotzdem, ich glaube, das aktiviert irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwas aktiviert das in einem, dass man dann, dass ich nicht... That I was more fearless. Entschuldigung, manchmal fallen mir
du,
die...
Du hast ja in deinem
I don't speak,
also wenn man mal den Stammbaum, die Ancestry von Lucy yes. Pohl anguckt, da stehen ja so Namen wie Bertolt Brecht, Anna ja. Thalbach, die ja vor allem Berliner auch sehr, sehr gut kennen. Kannst du uns kurz erklären, wie das, welche Seite ist das?
Das ist mütterlicher Seite. Also die Cousine von meinem Opa war Helene Weigel. Und mein Opa war deutscher Jude und meine Oma war rumänische Jüdin. Mein Opa ist 1933 aus Deutschland nach Rumänien gegangen, weil seine Schwester dort war. Er stand auf einer Liste. Er war Psychiater, Psychologe, also Neuropsychologe. Und ihm wurde gesagt, er soll abhauen. Dann ist er nach Rumänien gegangen. Dort hat er meine Oma kennengelernt und saß, Rumänien war ja auch faschistisch, aber saß dann im Gefängnis in Rumänien. Als herauskam, war er Teil der kommunistischen Partei, die wechselte dann Anfang der 60er Jahre, und er wurde sozusagen auf so eine Blacklist gesetzt, und meine Großeltern konnten nicht mehr arbeiten und sind total arm, verarmt. Und seine Cousine Helene Weigel in Ost-Berlin hat davon mitgekriegt, weil sie auf Gastspiel in Bukarest war. Die haben sich immer Briefe geschrieben. Die Briefe hat meine Mutter jetzt gerade gefunden, vor einem Monat, durch eine Frau, die einen Dokumentarfilm über Brecht und Helene Weigel macht. Und die hat diese Briefe gefunden in einem Archiv. Und da kam Helene Weigel nach Bukarest, hat gesehen, wie arm ihr lieber Cousin war, und hat gesagt, das geht nicht, kommt zu mir nach Ost-Berlin. Die Mauer stand da noch nicht. Ihr könnt sie war ja reich, ne, sozusagen. Und es war ja, also sie war ja berühmt und reich. Hat gesagt, ihr könnt bei mir wohnen und ich zahle alles und ich besorge dir einen Job. Und dann sind sie im August 1961 nach Berlin gekommen. For you history buffs, you might know what that means. Und eine Woche später wurde die Mauer gebaut. Genau. Und dann später war meine Mutter auch im Gefängnis in Ostberlin. Egal. Mein Onkel Wladimir Weigel hat Katharina Thalbach geheiratet. Und die hatten ein Kind zusammen. Und das ist Anna Thalbach. Mein Onkel Vladi hat aber Anna nur bis, glaube ich, zum dritten oder vierten Lebensjahr sozusagen betreut. Und dann war Thomas Brasch ja der Freund von Kathi, der war davor lange mit meiner Mutter zusammen, also war er wie so ein Onkel für uns und wurde dann sozusagen der Wahlvater von Anna und auch unser sozusagen Onkel.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ich bin auf jeden Fall erstmal total beeindruckt davon, dass du die Familiengeschichte so direkt erzählen konntest, ja, ich möchte jetzt nicht sagen herunterbeten, aber das alles direkt so flüssig. Ich glaube, ich weiß gar nicht so viel über meine Familie. Die sind jetzt natürlich auch nicht alle so berühmt, aber trotzdem, das könnte man sich mal vielleicht für die nächsten, ja, für das nächste Weihnachtsfest, was ja ansteht, könnte man da mal an der einen oder anderen Stelle nachhaken.
Ich finde ja wirklich, ich glaube schon, doch. Also ich glaube, dass es nicht nur ein Witz ist, weil klar, in meiner Familie sind das natürlich so Stories. Ja, wir sind Storytellers, also erzählen wir die Stories und fragen einander. Aber ich glaube schon, dass das was ist, was allen hilft, das total zu wissen. Oder was natürlich auch hilft, deine Leute besser zu verstehen und dich selber besser zu verstehen. Weil ich denke schon, dass es einige Sachen gibt, die so im Unterbewusstsein weitergegeben werden ja, es gibt ja dieses berühmte Buch, The Body Knows the Score, ne, über das Trauma, was weitergegeben wird. Und es muss ja nicht immer Trauma sein. Aber doch, ich finde schon, dass das etwas ist, was sehr wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute, das ist immer so das, was die Leute am meisten bereuen, wenn jemand stirbt. Ne? Ich habe nicht gefragt, ich wusste gar nichts. Ich hätte mehr fragen sollen, ich hätte mehr wissen wollen. Sogar meine Großmutter, die viel erzählt hat und viel selber aufgeschrieben hat, also mütterlicherseits, also die ist jetzt vor 5 Jahren gestorben. Ich denke immer wieder, ich hätte noch mehr fragen sollen. Ich hätte noch mehr aufnehmen sollen, aufschreiben sollen und so. Und ich habe zum Beispiel meine Mutter neulich zum ersten Mal, mir ist aufgefallen, ich habe gar nie gefragt, wie die Zeit im Gefängnis in Ostberlin sie, also ob was das für Narben hinterlassen hat bei ihr. Und meine Mutter natürlich so, überhaupt keine Narben. Und ich so, wie war das denn? Weil ich habe nie gefragt, so im Detail, wie war das eigentlich so jeden Tag? Was war denn da? Durftest du rausgehen? Wie stellt man sich das vor im Gefängnis in Ostberlin? Also wie war das? Und dann hat sie so ganz so, weiß ich, nonchalantly gesagt, so, ja, nee, wir durften manchmal, also ich durfte manchmal rausgehen, dann war das so eine Art Schacht und da war da so ein Gitter über mir und da war da so ein Gefängnis, wie sagt man das, Guard? Ach, scheiße, mir fallen diese Worte die ganze Zeit nicht auf Deutsch an. Der immer so hin und her lief auf diesem Gitter, Wächter, genau, der immer hin und her lief auf dem Gitter über mir. Und ich so, was? Das ist ja voll krass. Ja, und ich so, hattest du nicht Angst? Also, und ich weiß nicht, Angst, ich habe die ganze Zeit einfach nur gedacht, das kann doch nicht sein, das ist nicht echt. Und ich so, okay, das ist ja voll die Trauma-Response. Das ist ja total die krasse Trauma-Response, in Denial zu sein.
Wie viele unerfüllte Therapiefälle es gibt in unserer Elterngeneration, ist wirklich Wahnsinn. Ja,
genau, 99,9%.
Wie haben denn deine Eltern und deine Familie, du hast ja auch ganz viel von deiner Familiengeschichte verarbeitet in Comedy auf der Bühne. Wie haben die darauf reagiert?
Die fanden das total super. Mhm. Mein Vater hat sich total gefreut. Und ich habe wirklich viel in die erste Show. Auch mein Vater hat früher sehr viel getrunken. Ich habe darunter sehr gelitten. Und darüber habe ich mich lustig gemacht in der Show oder darüber gesprochen auf eine lustige Weise. Bei einer Show in Hamburg nach der Show war so ein Pärchen da und die kamen zu mir und haben gesagt, wir fanden es ganz toll, aber wir fanden es überhaupt nicht lustig. Und habe ich gesagt, oh Gott, es tut mir ja leid, wie schrecklich. Und die so, nein, wir sind, wir sind Kinderpsychologen und bei uns sind lauter Red Flags hochgegangen. Und ich so,
Liebe auch die Response. Sie kommt mir auch wirklich sehr, sehr deutsch vor.
Und ja, ganz awkward conversations in German.
Genau. Wir fanden es über, und ich so, Gott, es tut mir total leid, dass ihr nicht lustig, ihr fandet es nicht lustig. Sie so, nein, es war ganz toll, aber, und ich weiß nicht, mein Vater hat mir nicht gesagt, ob es ihn verletzt hat, das hat er nicht gesagt, aber ich habe auch so die Figuren von meinem Vater, meiner Mutter, meiner Schwester so ein bisschen übertriebener dargestellt und mein Vater hat so ein großes Lachen und oft, wenn er im Publikum saß, er war oft bei der Show, habe ich dieses Lachen gemacht von meinem Vater und dann kam so als Echo das echte Lachen aus dem Publikum zurück und am Ende von der Show war mein Vater dann immer voll der Highlight für alle so. Wow. Nein, die waren total stolz und fanden das toll und ich war angeblich schon immer lustig und habe immer alle zum Lachen gebracht in meiner Familie. Also ich glaube, das war für sie keine Überraschung. Ich glaube, sie haben sich gefreut, dass ich endlich das gemacht habe, weil ich lange so ein bisschen mich versucht habe, in irgendwelche anderen Formen rein zu quetschen zu wollen. Und immer so ein bisschen unglücklich war damit. Und ich glaube, sie waren super glücklich zu sehen, dass ich das mache, was sie schon immer von mir so erwartet haben.
Und ich würde super gerne an der Stelle kurz abbiegen, vielleicht ins letzten Teil unseres Gesprächs anfangen mit knallharten Themen, nämlich Geld, weil ich das so faszinierend finde, dass du es schaffst, als jemand, der Comedian ist, in einer der teuersten Städte der Welt zu überleben. Und jetzt haben wir uns ja länger nicht gesprochen. Vielleicht magst du einfach auch für Menschen, die zuhören und die sich gar nicht vorstellen können, was das eigentlich heißt, als Künstler hier zu überleben. So wie ich. Ich finde das auch absolut irre, dass das Menschen wie du einfach schaffen, ohne dass sie, weiß ich nicht, bei Starbucks arbeiten und ohne dass sie irgendwie irgendwo Unterricht geben, sondern einfach from their craft. Wie machst du das? Wie schaffst du das eigentlich? Und wie hat sich das auch in der sich völlig verändernden Welt der Medien und der Creators und vielleicht sogar in Zukunft der AI, wie verändert sich dein Business? So, jetzt habe ich dir die größte, jetzt habe ich dir so eine Aufsatzfrage hingelassen.
Aber ey,
so, sie haben ja, 1,30. Ja, dann machen wir die Kamera aus.
600 Wörter, Max.
Also generell, weltweit schrumpft die Branche, die Entertainment-Branche. Insofern wird es schon schwerer, auf jeden Fall. Ich habe das Glück und habe das aber auch, wollte das auch so, also das Glück und vielleicht hatte ich auch die Absicht, dass ich viele verschiedene Äste dieses Berufes irgendwie ausfüllen kann und hatte Glück, dass ich eine Figur in einem Videospiel sprechen durfte, die Mercy heißt, das Videospiel heißt jetzt Overwatch 2, das war erst nur Overwatch, jetzt heißt es Overwatch 2 und dass ich seitdem auch andere Videogames mache und Cartoons, Animation und sowas. Ich habe auch das Glück, dass ich auch schreibe. So habe ich ein Konzept zum Beispiel in Deutschland an die UFA verkauft. Ich habe das Glück, dass ich mit der Live-Show Immigrant Jam, die ich einmal im Monat mache, einen großen Saal füllen kann. Also es kommt zusammen und das ist für mich das, was ich eigentlich wollte immer, dass ich verschiedene Dinge in dem Bereich von Spielen und Schreiben machen kann. Und genau, also ich habe eigentlich, habe ich jetzt vor 10,5 Jahren habe ich aufgehört zu kellnern. Ich habe ungefähr 6,5, fast 7 Jahre gekellnert. Also ich habe in Deutschland studiert Schauspiel, dann habe ich da gedreht, ich habe eine Serie gemacht, Fernsehfilm und so. Dann bin ich zurück nach New York gekommen und habe erstmal gekellnert. Ich hatte Visa-Probleme und so, bla bla bla. Und dann wurden das irgendwann, ja, fast 7 Jahre, wo ich gekellnert habe. Dann habe ich das aufgehört und hatte Hi Hitler geschrieben. Und Hi Hitler hat sozusagen mein Leben verändert in dem Sinne, dass die Show war erfolgreich und plötzlich habe ich mit der Show Geld verdient, mit Tournees und Einladungen auf Festivals. Also zum Beispiel in Recklinghausen war ich eingeladen auf dem Festival und in Rumänien und in London und so. Und bei Colleges hier in Amerika, da kann man sehr gut verdienen. Aber was also vielleicht wichtiger war als das Geld, was daraus kam, war diese Offenbarung von, oh, ich muss auf niemand warten, um mir die Erlaubnis zu erteilen, das zu machen. Ich kann selber meine Sachen kreieren.
Jetzt fährt bei dir die Sirene durch. Ich habe es genau gehört.
Das war bei mir übrigens. Die Sirene ist gerade bei mir durchgefahren. Auch in Berlin fährt ab und zu mal eine deutsche Polizei Sirene. Oder ein Krankenwagen.
Stimmt, das war die da. Das war nicht die. aber Wahnsinn. Ich habe gerade, jetzt wurden wir unterbrochen, Lucy, in deiner Geschichte. Ich habe gerade noch mal die Figur Mercy in Overwatch gegoogelt. Diese Figur ist so eine Art Superhero, ja. Doctor mit so Metallflügeln und so eine Art Ritterrüstung, so einer weißen Rüstung und so einem coolen Kopf, so einer coolen Frisur mit irgendwie Kopfschmuck, sieht extrem powerful und strong aus. Und stimmt es, dass diese Figur hat die einen Akzent? Also sprichst du da mit einem europäischen Akzent oder einem deutschen Akzent?
Genau, Mercy ist Schweizerin, Angela Ziegler, Dr. Angela Ziegler, sie ist Schweizerin und sie ist ein Engel und eine Ärztin und sie hat den sehr ikonischen Satz, Heroes never die. Heroes okay. never
das,
die.
Das sagt sie immer.
Because heroes never die, that's why. Das ist so ihr Catchphrase, okay. Also ihre, wie man in der Gaming-Welt sagt, ihre Ultimate-Line, wenn sie ihr Ultimate macht. Und ihr Ultimate ist, dass sie, that she can resurrect people.
Wow.
She can resurrect players, weil sie ein Engel ist. Und sie ist auch ein Medical Doctor. Und genau, das ist Dr. Angela Ziegler, a.k.a. Mercy. Und sie ist eine ziemlich ikonische Videogame-Figur geworden über die letzten 6-7 Jahre.
Das heißt, wenn du jetzt hier in Brooklyn beim Bäcker stehst, kann es sein, dass dass neben dir plötzlich jemand steht und sagt, Are you Mercy?
Ja, doch, das passiert schon auf jeden Fall. Ich mache auch viele Comic-Cons. Da war ich jetzt schon wirklich überall sozusagen auf der Welt. Da werde ich eingeladen und dann lerne ich Fans kennen und unterschreibe Autogramme und mache Fotos mit Fans und so und Panels. Und doch, das passiert schon öfters, dass ich erkannt werde und Leute sagen, oh my God, are you Mercy? Weil die Gaming-Welt, wie man ja jetzt mehr und mehr weiß, ist ja riesig groß und eine riesige Industry. Und insofern, genau, gibt es viele, viele Fans weltweit. Ich war auf Comic-Cons in Kuwait, in Abu Dhabi, Costa Rica.
Wahnsinn.
Also überall, London, Glasgow, überall in USA, Alaska, Hawaii, Australien war ich zweimal für Comic-Cons und ja, das ist wirklich verrückt. Ist
dieser Dr. Angela Ziegler.
Mhm,
also
ja.
Shoutout. Aber ich wollte nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast, die Branche schrumpft.
Ja.
Und damit auch in die Schlussrunde vom Podcast eigentlich, weil ich wahnsinnig spannend finde, was du wahrscheinlich jetzt noch sagen wolltest über die Zukunft von deinem Beruf. Vielleicht auch über die Zukunft des Humors. Jetzt hat er in den letzten Jahren, hat er Netflix mit astronomischen Budgets Comedians eingekauft, hat die auf seine Plattform gestellt, andere Streaming-Plattformen haben es nachgemacht, sie haben damit die Industrie völlig verändert, größer gemacht, wieder aufleben lassen vielleicht auch oder erst richtig aufleben lassen. Und jetzt sagst du aber, jetzt, jetzt diese insgesamt schrumpft diese Branche. Also was, wie geht's denn weiter mit dem beruflichen Comedian sein, mit dem Entertainment arbeiten? Was siehst du für dich da für eine Zukunft?
Also ja, ich denke, dass es wahrscheinlich wirklich eher mehr und mehr auf dieses Creator, also dass die Creators, die Online-Creators mehr und mehr ihr eigenes Ding machen werden und ihre eigenen sozusagen, weil wenn du jetzt zum Beispiel YouTube nimmst, ne, oder du kannst auch Instagram und TikTok so sehen, das ist ja eigentlich für Creators wie so ein eigener Fernsehkanal. Es ist mehr und mehr so, dass die Creators, die viele Followers haben, Netflix und Hulu und sowas gar nicht mehr brauchen. Und das vielleicht nur, um so ein Stamp of Approval zu haben, aber eigentlich brauchen sie es nicht. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Mr. Beast oder diese Leute, also nicht, dass ich den gut finde, aber wenn du jetzt die Leute anguckst, die echt so on the top of this YouTube-Game sind, die irgendwie hunderte Millionen von Followers haben, also die brauchen ja die Networks nicht. Das ist eher andersrum. Die Networks brauchen die. Und ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Creators mehr und mehr ihre eigenen Sachen machen werden. Es kann aber natürlich auch sein, dass es so ist, dass klar, die Branche schrumpft und es wird viel weniger produziert. Wir sind natürlich jetzt auch gerade, haben wir die totale Golden Age von Television hinter uns. Das ist jetzt einfach vorbei. Und diese ganzen kleinen Shows, Diverse Shows werden nicht mehr gemacht, weil das, was richtig krass reinhaut im Moment, ist Yellowstone, Tulsa King, Landman. Das ist ja alles von dem gleichen Creator Taylor Sheridan, das Idol von Philipp, by the way. Der Eishockey-Philipp. Genau, der ja diese 6666 Ranch hat.
Unser Eishockey-Cowboy.
Und diese Cowboy-Shows schreibt. Und es werden mehr solche Sachen produziert werden und weniger so kleine Shows. Oder was heißt kleine Shows? Shows von diverse Creators oder die irgendwie vielleicht mehr Niche sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass Trump jetzt irgendwie, that people will be depressed and unhappy during Trump's presidency, dass wieder mehr gemacht wird, weil natürlich in Zeiten, wo Leute deprimiert und so weiter sind, brauchen sie Entertainment.
Absolut. Ah, das ist eigentlich eine schöne, das ist die Utopie, die du uns gibst.
Genau, das ist die Utopie. Aber als Voice Actor, was ich ja auch bin, ist natürlich AI a big thing, wogegen wir jetzt die ganze Zeit kämpfen mit den Strikes und sowas. Ja, ich weiß nicht, mal gucken.
Meinst du, es wäre aufgrund dessen, was du schon alles eingesprochen hast als Mercy, einfach dich einfach zu synthetisieren und dann in Zukunft spricht Dr. Angela Ziegler im perfekt schweizerischen Akzent als AI?
Na klar.
Ja. Aber die wollen das nicht. Die wollen, dass du weiter für sie aufnimmst, die Produzenten.
Ja. Die wollen, dass ich weiter aufnehme. Aber die Produzenten sind ja gar nicht die jetzt die AI. Also the producers aren't the ones pushing AI. Das sind die CEOs von den Companies. Also zum Beispiel die Company, die Overwatch macht, heißt Blizzard und die gehört zu Activision und Activision gehört jetzt zu Microsoft, you know?
Ah, super.
Ja, also mal sehen, hoffentlich wird es nicht so schrecklich, wie alle es denken und es...
Sehr schöner Satz.
Ja. Sehr schön. Kommt drauf an jetzt, ob man da mit einer deutschen Brille oder einer amerikanischen Brille drauf guckt.
Genau. Für die Deutschen ist es ja sowieso schon schrecklich.
Ja, genau. Und dann am Ende dieses Podcasts sich denkt, genau, das fand ich jetzt gut, aber leider überhaupt nicht lustig. Also mit dem Satz gehe ich heute auf jeden Fall aus dem Podcast raus. Den muss ich mir unbedingt merken. War genau, großartig, Ihre Show, aber lustig. Wir fanden es leider überhaupt nicht lustig. aber kannst du, ich lechze wirklich nach Lustigem. Ich habe auch in der Pandemie, glaube ich, mehr Comedy gestreamt als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, Lucy, können wir irgendwie diesen Podcast auf einer heiteren Note beenden? Lass uns lustig sein, auf Deutsch zu sagen. Gibt es noch, was gibt es denn noch, was du uns sagen kannst, wie wir mit einem lachenden Gesicht aus diesem wunderbaren Gespräch mit dir rausgehen können zum Schluss?
Was kann ich sagen, wo ihr mit einem lachenden Gesicht aus dem Gespräch? Also erstens, wenn ihr nicht in Amerika lebt, könnt ihr sowieso schon mal lachen. Jetzt mal einmal ganz laut lachen, wenn ihr nicht in Amerika lebt. Wenn ihr in Amerika lebt und Deutsch sprecht, dann denke ich mir, dass ihr vielleicht auch einen deutschen Pass habt. Also auch darüber laut lachen, ihr könnt zurückgehen nach Deutschland. Nein, ich weiß nicht. Meine Oma hat immer gesagt, wenn Dinge zu... Sie hat einen ganz starken rumänischen Akzent, also hat sie so gesagt. Wenn es zu glatt geht im Leben, wird man stumpf. Und insofern bitte ganz scharf bleiben und ja, weitermachen und weiter lachen. Es gibt so viele lustige Dinge und über alles kann man eigentlich lachen, auch wenn es traurig ist. Und wenn ich traurig bin, dann gucke ich mir Life of Brian an. Also mein Lieblingssatz in Life of Brian ist, ihr seid, ich mach's auf Englisch, ja? You are all individuals. Dann sagt die riesige Masse, yes, we are all individuals. Dann dreht sich einer zur Kamera und sagt, I'm not.
Always look on the bright side of life.
Exactly. Always das look on the bright schön. Side of life.
Exactly. Ich verwende übrigens die Bazaar-Szene aus Life des Brian des Öfteren, wenn ich auch Honorare und so weiter verhandle. Ich schicke die dann einfach als genau. YouTube-Video an die andere Seite und sage, bitte guck dir das an und dann können wir uns gleich sehr auf gut. was einigen.
Meine Großmutter an 5 Schäkel und so weiter.
Auch auf genau. Deutsch lustig. Ich ja, freue mich so, dass du im Podcast bist, warst und hoffentlich wiederkommst.
Danke,
Lucy,
ja,
weil es eine absolute Wonne ist mit dir. Und ich habe gerade wirklich sehr gelacht.
2026.
Sehr gelacht über den Satz deiner rumänischen Großmutter. Lucy, ich danke dir so sehr, dass du uns, unterhalten, zum Nachdenken angeregt hast und dass du heute wieder zu Gast warst. Und ich hoffe sehr, dass wir dich bald wieder auf der Bühne sehen könnten. Deswegen die allerletzte Frage ist, wo kriegen wir unsere Dosis Lucy Pohl jetzt in den nächsten Wochen und Monaten her?
Also auf jeden Fall könnt ihr mich auf Instagram besuchen, @youlovelucy, also U-L-O-V-E-L-U-C-I-E. Und in New York, ich bin jetzt erstmal im Januar auf Reisen und dann bin ich in New York am 5. Februar wieder am Start und bestimmt auch in Deutschland bald wieder.
Amazing. Die großartige, immer großartige Lucy Pohl, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank, Lucy.
Danke.